Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Lieben Freunde, die Epiphanienzeit ist vorüber. Es kommen jetzt so zwei Sonntage, die auf die Passionszeit, auf die Leidenszeit Jesu hinführen. Und da wollen wir schon anfangen mit den Passionstexten. Wir haben seit ein paar Jahren angefangen zu sprechen von den Gegenständen der Passion. Sie erinnern sich, man sieht auf alten Kreuzigungsbildern oft das Kreuzigungsbild und darum die Lanze und Schwamm und den Hammer und die Würfel und all die toten Gegenstände der Leidensgeschichte. Und wir wollen der Betrachtung dieser Gegenstände fortfahren. Und da lese ich heute ein Wort, Johannes 13. Und Jesus, nach dem Abendmahl, und Jesus tauchte den Bissen ein in die Brühe und gab ihn Judas, dem Ischariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Und da er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja. Oh. Ehe wir anfangen, möchte ich eben die grüßen, die oben im Übertragungssaal sind. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass bei so einem Wetter da oben auch noch Leute sitzen. Also sie gehören zu uns. Also kürzlich habe ich mal so ein Schaubild gesehen, wie man es in Zeitschriften oft sieht. Da stand oben drüber, was ein normaler Mann im Lauf eines Jahres verzehrt. Und ich kann Ihnen sagen, da bin ich doch richtig erschrocken. Da ich mich für einen normalen Mann halte, habe ich mich richtig geniert. Was ein normaler Mann im Lauf eines Jahres verzehrt. Da war ein Berg Kartoffel so hoch ungefähr wie der Mann, der daneben steht. So im Laufe des Jahres, da verdrücken wir so einen Haufen Kartoffeln. Und dann ein Brot, also so groß wie eine Isetta. Wenn du all die Knippen zusammenzählst, dann kommt da so ein Brackmann raus. Und dann also Berge von Fleisch und Gemüse und all den anderen Dingen. Das in Klammern nur eben. Ich möchte gerne daneben mal sehen, was normal Inder, der nie satt wird, im Laufe eines Jahres verzehrt. Ein Häuflein Reis, nicht? Aber ich wollte nur daran erinnern, dass die große Aktion startet, nicht? Sie dürfen mir 100 Markschein ins Haus bringen dafür und so. Aber Klammer zu. Also was so ein normaler Mann im Laufe eines Jahres verzehrt. Nun ist in unserem Text die Rede von Judas Ischariot. Ich denke, in Beziehung aufs Essen war der Judas ein durchaus normaler Mann. Nun, Kartoffeln waren damals noch nicht erfunden. Er wird also mehr Brot gegessen haben. Vielleicht wäre für ihn ein Brotberg rausgekommen, so groß wie ein Mercedes 300. Und sehen Sie, darum ist es so seltsam, dass im Leben dieses normalen Mannes ein kleines Stücklein Brot, eine entscheidende Rolle spielte. Man denkt, was so im Laufe des Jahres verzehrt, im Laufe des Lebens. Merkwürdig, dass ein Bissen Brot im Leben dieses Mannes den Anstoß gab zu der entsetzlichen Katastrophe seines Lebens. Ein Stücklein Brot. Wenn wir nun schon im dritten Jahr sprechen von den Gegenständen der Passion, von den toten Gegenständen, die in der Leidensgeschichte Jesu eine Rolle spielen, dann dürfen wir doch auf keinen Fall dieses Stücklein Brot vergessen. Wir überschreiben den Texten die Predigt ein Bissen Brot. Wenn wir es besprechen, husten wir uns jetzt alle mal richtig aus. Tut einfach gut. Also hören wir ein bisschen Brot. Ich habe drei Teile. Dieser eine bisschen Brot bedeutet für den Judas Entlarvung. Das möchte ich Ihnen zeigen. Sehen Sie, es gibt ein bekanntes Abendmahlsbild von dem Maler Leonardo da Vinci. Es ist noch nie von einem Bild so viel billig und kitschiger Drucke gemacht worden wie von dem. Darum kann ich fast hoffen, es kennt jeder. So eine lange Tafel, Jesus in der Mitte, die Jünger drumherum. Ein Bild, das dem Verfall geweiht ist, dem nicht mehr viel übrig ist. Ein wundervolles Bild. Da sitzt der Herr Jesus an der langen Tafel in der Mitte. Die vordere Reihe ist leer, nicht? Da sitzt der Herr Jesus in der Mitte und auf jeder Seite sechs Jünger. Und da ist der Augenblick dargestellt, wie der Heiland gerade sagt, einer unter euch wird mich verraten. Da springen die Jünger auf. Herr, bin ich? Im Johannesevangelium heißt es, es wacht ihnen bange, wer es wäre. Eine erregte, tumultuarische Szene. Dieses Herr bin ich. Der Maler, der die tumultuarische Szene darstellt, hat nun doch eine gewisse Ordnung in seinem Bild hineingebracht. Er hat die Jünger immer in Gruppen zu dreien geordnet. Und hat er es so gemalt, dass zur Rechten Jesu oder vom Schauer aus links die drei Jünger beieinander sind, Petrus und Johannes und Judas. Judas ganz nah bei Jesus. Sie wissen, dass im Morgenland lagen die Leute auf Polstern. Es steht da im Johannesevangelium, dass Johannes an der Brust Jesu lag und dann Judas. Ganz nah bei Jesus. Ich glaube, der Maler hat das richtig gesehen. Ich glaube, er hat es richtig gesehen, sonst können wir das ganze Folgende gar nicht verstehen, den ganzen Bericht nicht, wenn wir das nicht annehmen. Da hat Leonardo da Vinci dargestellt, wie der Petrus, der als Dritter saß, sich über den Judas gleichsam hinüber an Johannes wendet und ihm zuflüstert, du bist doch neben dem Meister, frag ihn doch, wer ihn verrät. Petrus, der temperamentvolle Mann, so beinahe den Judas überfährt, der finster da sitzt. Und Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, heißt es immer, wendet sich zum Heiland und fragt ihn flüsternd, wer ist? Und Jesus antwortet ihm ebenso leise, dass es keiner hört. Der ist, dem ich einen Brotbissen eintauche und gebe. Es wird aus dem folgenden Bericht völlig deutlich, dass die anderen Jünger das gar nicht gehört haben. Dass das wirklich eine Geschichte war, die zwischen dem Heiland und diesen drei Jüngern, Judas und den beiden Lieblingsjüngern Petrus und Johannes, spielte. Die anderen begriffen die ganze Szene nicht. Das war so eine ganz kleine interne Sache. Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und nun bricht Jesus, Judas hat es gehört. Er sitzt ganz nah. Und nun bricht Jesus langsam ein Brot, bricht ein Bissen, ein Stücklein ab und taucht es in die Schüssel mit Brühe. So war es da im Morgenland üblich. Wir schöpfen es raus, taucht es ein und gibt es dem Judas in den Mund. Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Wie mag er den Judas dabei angeschaut haben? Und der Judas, den geoffenbarten Gott. In dem Augenblick, wo er den Bissen nimmt, ist Judas entlarvt und weiß es. In dem Augenblick weiß Judas, erkennt Judas, Jesus weiß alles. Er weiß, dass ich ihn nicht mehr liebe, wie damals, wie er mich berief. Dass mein Herz inzwischen erstarrt ist. Nein, dass ich ihn hasse. Er hat dieses stille Ersterben meines Glaubens gesehen. Er weiß von meinen geheimen nächtlichen Wegen zu den Feinden Jesu. Er weiß von meinem Verrat und all den stillen Fäden, die ich gesponnen. Er weiß alles, alles, alles. Während Judas den Bissen kaut, weiß er, ich bin entlarvt. Ein Stücklein Brot. Nun, meine Freunde, was geht uns diese alte, sehr schreckliche Geschichte an? Eine Geschichte gar nicht mit vielen Worten und doch unerhört groß. Was geht sie uns an? Hören Sie, Sie kennen doch das Wort Jesu, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kennen wir, nicht? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und es gibt keinen Christen, der sich an die Worte nicht schon gefreut hat. Wer im Gefängnis saß, wenn was ganz Schweres widerfuhr, dann hörte ich das förmlich, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es gibt keinen Christen, dem dieses Wort nicht zum ganz großen Trost schon geworden ist. Ach, mein Herr Jesu, dein Nahsein bringt großen Frieden ins Herz hinein. So, nun frage ich Sie, haben Sie eigentlich schon mal den fürchterlichen Ernst dieses Wortes bedacht? Das heißt, er weiß alles und wir leben, wir führen unser Leben vor den Augen des Herrn, der alles weiß. Ich las vor einiger Zeit meine kleine Novelle. War ungefähr so, dass in einem kleinen Land auf einmal eine Selbstmordepidemie ausbrach. Führende Leute der Wirtschaft und der Politik begingen Selbstmord. Warum? Ein Spaßvogel hatte an die Leute, an prominente Leute, einen Brief geschrieben. Da stand nur drin, ich weiß alles von ihm, es ist alles raus. Da stürzen sich Haufen Leute in Selbstmord. Eine kluge Geschichte, nicht? Ich weiß, das war nur ein Spaß, er wusste gar nichts. Meine Freunde, Jesus kann das sagen. Ich weiß alles von dir, ist alles raus. Gib vor meinen Augen keine Geheimnisse. Ja, darf ich mal so sagen, Jesus weiß mehr von uns, als wir selber wissen. Sehen Sie, die moderne Tiefenpsychologie hat uns so langsam aufgedeckt, welche unerhörten Abgründe in unserem Inwendigen sind, unserem Seelenleben. Das sind Abgründe, die wir selber nicht kennen. Wenn wir mal was Gutes tun, das ist vielleicht eine Fassade. Da ist ein Vulkan hier, den noch keine Tiefenpsychologie ausgelotet hat. Vergesse nicht, wie der alte Pastor Spieker, vielleicht haben manche ihn gekannt, der alte Spieker, mal zu mir sagte, wenn Jesus mich nicht hält, bin ich zu jedem Verbrechen fähig. Der Mann wusste so viel wie Freud. Die Bibel sagt, die weiß davon, das Herz ein Trotzchen verzagt drin. Wer kann das Herz ergründen? Und dann geht's weiter. Ich, der Herr, kann es. Das heißt, ich weiß alles von dir und mehr als du selber weißt. Lassen Sie mich hier einen Moment stehen bleiben. Vor Jesu Augen sind wir entlarvt. Alle. Und weil Jesus uns so unheimlich kennt, weiß er genau, dass kein Mensch vor Gott gerecht sein kann und vor Gott bestehen kann. Und weil Jesus das weiß, hat er einen neuen Weg eröffnet, dass Menschen mit so schrecklichen Herzen und dunklen Geheimnissen doch noch Kinder Gottes werden können. Das ist eine unerhörte Botschaft. Er ist am Kreuz gestorben und hat ein für allemal bezahlt. Er hat alles Gericht getragen. Er hat eine Versöhnung geschaffen und Opfer gebracht am Kreuz. Und nun lässt er verkündigen, hier am Kreuz, wo er stirbt, ist Gnade für Menschen mit ihren dunklen Geheimnissen, die ja doch aufgedeckt sind vor seinen Augen. Hier ist Gnade für Menschen mit ihren dunklen Geheimnissen. Hier ist Gnade für Menschen, die selber erschrecken, welche Abgründe in ihrem Herzen sind. Hier ist Gnade, die Bibel sagt das ganz brutal, für Sünder. Wer an Jesus, den für uns gekreuzigten Sohn Gottes von Herzen glaubt, der hat die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der kann von dem heiligen, lebendigen Gott bestehen. Diesen Weg ging Jesus, weil er uns entlarvt hatte. Aber nun müssen wir zum Judas zurückkehren. Ein Stücklein Brot, ein Bissen Brot. Ich sagte, dieser Bissen Brot war Entlarvung. Und nun möchte ich ein zweites sagen. Dieser Bissen Brot war eine Offenbarung der göttlichen Liebe. Das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, war eine Offenbarung der göttlichen Liebe. Also sehen Sie, als der Herr Jesus den Brocken Brot nimmt und eintunkt, dem Judas in den Mund schiebt, haben die Jünger nichts beigefunden. Bei uns würde sowas auffallen. Stellen Sie sich mal ein Abendessen vor, wo der Hausherr plötzlich so ein Stückchen Kotelett nimmt und macht so eine Privatfütterung mit irgendeinem Gast. Da würde ja doch jedermann die Augen aufreißen, nicht? Wie kommt es, dass die Jünger sich nicht dabei gedacht haben? Ich habe gelesen, dass das eine Sitte ist, die weithin noch heute bei arabischen Stämmen üblich ist, dass ein Hausherr, und der Herr Jesus spielt hier den Hausvater, wenn er einem Gast seine besondere Liebe und Zuneigung zeigen will, dass er ein Bissen dem in den Mund schiebt. Und wenn die Männer sich erinnern, wie sie in ihrer Jugend mal Kamei gelesen haben, da kommt er so ab und zu mal vor, nicht? Wie der Schah sowieso so einen ganzen Ballenfleisch, der Hammelfleisch seinem bedeutenden Freunde Karl May in den Rachen schiebt. Karaben nennen sie. Es ist wohl so. Und meine Freunde, wir das so verstehen, und so müssen wir es hier verstehen, dass Jesus hier eine Sitte übt, die üblich war. Wenn ich jemand meine Liebe und Zuneigung zeigen will, dann gebe ich ihm so ein bisschen. Dann geschieht ja etwas Unerhörtes hier. Unerhörtes! Der Herr Jesus gibt dem Judas nochmal ein Zeichen seiner Liebe und Zuneigung in demselben Augenblick, wo er ihn entlarvt und ihm sagt, ich weiß um dein Verrat. Wenn mich einer verrät und ich entdecke das, dann tue ich was anderes als ihm Liebe zeigen. Können Sie glauben, also nicht? Und Sie alle auch. Hier geschieht ja wirklich ein unerhörtes Wunder. Jesus zeigt offenbart seine Liebe in dem Moment, wo der Verrat aufgelegt wird. Es heißt in dem Anfang dieses Kapitels, das ist gestern die Überschrift, wie er geliebt hatte die Seinen, so liebt er sie bis ans Ende, sogar Judas. Wenn hier Menschen sitzen, die verloren gehen, und sicher sitzen solche Menschen hier, dann sollen sie wissen, dass wieder die Pforte der Hölle Jesu Liebe sie begleitet hat und um sie geworben hat. Für den Judas war diese Geste Jesu, mit der er nochmal seine Liebe zeigt, bis zum Ende, noch ganz anders gefüllt als sonst, wenn es eben eine Geste war. Mit Inhalt gefüllt. Als der Herr Jesus in dem Augenblick dieses Brot bricht und Judas starrt ihn an, da fiel dem Judas doch sicher die große Szene ein, wie der Heiland mal das Brot gebrochen hatte vor 5000 hungrigen Menschen. Und dann hat er drüber gebetet und dann wurde dieses Brot den Hungrigen gegeben. Und der Judas hatte mit austeilen dürfen, wie der Herr Jesus mit dem wenigen Brot 5000 sättigte. In Klammern, wenn wir Brot für die Welt mitopfern, dann teilen wir Brot mit aus, das Jesus gibt, nicht? Aber das Klammer zu. Er hatte mit austeilen dürfen an dem großen Dach bei der Speisung der 5000. Als der Herr Jesus das Brot hinüberreichte dem Judas, da stand sicher vor seiner Seele, er hat doch alles bewusst miterlebt, der Augenblick, wo Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ja, sehen Sie, es ist nicht ganz klar aus den biblischen Berichten, ob der Judas die Einsetzung des Abendmahls noch mitgefeiert hat. Da sind die Gelehrten nicht ganz einig. Also nach meiner Kenntnis der Bibel, und ich glaube auch einige Bibelkenntnis zu haben, bin ich gewiss, dass, und nach meiner Kenntnis Jesu, bin ich gewiss, dass Judas die Einsetzung des Abendmahls miterlebt hat. Dass er dabei war, als Jesus das Brot brach eine Stunde vorher und sagte, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und jetzt erlebt er es noch einmal, wie Jesus Brot bricht und ihm so gibt. Er erlebt gleichsam noch einmal, dass ich so sage, ein Privatabendmahl. In dem Augenblick, wo er an der Schwelle seiner großen Sünde steht. Wir verstehen, dieser Bissen dem Judas gereicht, war eine Offenbarung der Liebe Jesu, wie sie gewaltig ja gar nicht gedacht werden kann. Und jetzt möchte ich einfach mal unterbrechen. Sehen Sie, mit Jesus ist in diese schreckliche und kalte und tödliche Welt Gottes Liebe hereingekommen. Einfach wie ein Brunnen aufgesprungen. Ein Lebensbrunnen der Liebe Gottes. Und jetzt möchte ich Sie einfach mal fragen, und die Frage soll Sie auf dem Heimweg begleiten. Kennen Sie eigentlich in Ihrem Leben diese Liebe Jesu? Dass dann im grauen Tag einmal fröhlich werden und sagen, er hat mich geliebt. Er hat mich geliebt. Ich bin geborgen, ich bin erkauft, ich bin versöhnt, ich habe ewiges Leben. Mein Heiland liebt mich. Haben Sie das schon? Ich habe mal eine Freizeit gehabt mit so Jungs und da war nah bei dem Dorf, wo wir waren, ein Weiher. Und da wurden abends so Schleusen aufgezogen, es war ein sehr trockener Sommer, dass aus dem Weiher das Wasser auf die Wiesen flossen, so 1000 kleine Kanäle, damit die schön grün blieben. Und dann haben ein paar Lausbuben, nachher behaupten sie, wir wären es gewesen, aber das glaube ich nie und nimmer, nicht? Also jeden hat ein paar Lausbuben die Schleuse abends zugedreht. Und wie die Bauern morgens kommen, ist ihre Wiese eben gar nicht bewässert, sondern sehr trocken. Da gab es einen fürchterlichen Krach. Lieben Freunde, da ist ein Ozean von göttlicher Liebe in Jesus da. Haben wir die Schleusen aufgezogen, dass diese Liebe unser Leben überfluten kann und lebendig machen kann, oder haben wir die Schleusen geschlossen? Nehmen es zur Kenntnis, aber unser Leben bleibt in der grauenvollen Dürre. Können wir mit Teerstegen singen, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Und denken Sie, in diesem Augenblick, wo Jesus mit demselben Bissen, mit dem er ihn entlarvt, sagt, ich habe dich lieb. In demselben Augenblick sagt Judas, ich will aber nicht. Da fuhr der Satan in ihn. Hier fiel die letzte Entscheidung in Sekunden. Es ist erschütternd, dass die Bibel gar nichts sagt über die Motive des Judas. Da haben sich viele den Kopf drüber zerbrochen, warum hat der Judas Jesus verraten. Ich weiß auch nicht. Es wird wohl viel zusammengewirkt haben. Aber sehen Sie, einen kleinen Hinweis sehe ich in unserem Kapitel. Wollen Sie mal eben den Gedanken folgen. Da wird am Anfang des Kapitels erzählt, wie Jesus vor dem Abendmahl seinen Jüngern einen Beweis seiner demütigen Liebe gibt. Er wäscht ihnen die Füße. Er wäscht ihnen die Füße. Und damit zeigt er ihnen, seht, mein Reich ist ein Reich der Liebe. Da gibt man sich auf, wie ich mich aufgebe, euer Diener werde und schließlich am Kreuz sterbe, um zu dienen und zu lieben. Mein Reich ist solch ein Reich der Liebe, wo man sich aufgibt, wo man sich stirbt und liebt und dient, sagt Jesus. Und so ist mit der Liebe Jesu, die wir empfangen dürfen. Er ist uns gestorben und dient uns und wir dürfen einfach aus seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade. Und diese Liebe dürfen wir weitergeben. So. Wir sind nicht auf der Welt für uns. sondern da sagt die Bibel, dass der Sinn unseres Lebens nun der ist, dass ich mich aufgeben darf und dienen und lieben. Ein Reich der Liebe. Und sehen Sie, dazu sagt das Herz des Judas nein. Und sagt das Herz des modernen Menschen nein. Ein bisschen Religion, ganz schön. Aber ich will eine Welt, in der ich mich durchsetze, in der ich Recht habe, in der ich mein Fleisch und Blut pflege, in der kein Mensch von mir verlangt, dass ich mich um meinen Willen tot gebe. Das ist schauerlich. Ich will ein Leben, eine Welt, in der mein Recht und meine Macht und mein Ich gilt. Da kann man Jesus nur verraten. Ich muss noch ein Letztes sagen. Ein Bissen Brot, Entlarvung des Judas, eine Offenbarung der Liebe Jesu. Und jetzt lassen wir als kurz als Letztes noch sagen, also drittens nicht, der Bissen Brot war, das klingt schrecklich, aber ich kann es anders ausdrücken. Ich habe gesagt, ein Grenzstein, ein Scheideweg, ein eiserner Vorhang. Ich will es deutlich machen. Hoffentlich kann ich es nochmal deutlich machen. Sehen Sie, in jedem Menschenleben kommt ein Moment, je und dann, wo auf einmal innerlich sich unser ganzes Leben entscheidet. Wir können vielleicht Jahre erleben, wo gar nichts groß geschieht, und auf einmal an irgendeiner Stelle, braucht gar nicht eine äußere Entscheidung zu sein, wird über unser ganzes zeitliches und ewiges Schicksal entschieden durch eine Entscheidung in Sekunden. Die Zeit ist zu kurz, um hier einige Beispiele zu erzählen. Ne? Die alten Griechen, die haben diese Tatsache, dass oft so Sekunden sind, wo auf einmal unser Leben sich entscheidet, die haben diese Tatsache dargestellt durch die Sage vom Herkules. Wissen Sie, der Herkules, der ganz starke Kerl, wird erzählt so, der Herkules sitzt auf dem Feld als Hirte und denkt als junger Mann nach, wie soll mein Leben verlaufen? Ich will ja nicht mein Leben lang ein Hirte bleiben. Und auf einmal, so heißt in der griechischen Sage, nachzulesen in Schwab's schönsten Sagen des Altertums. Und da sieht dieser, sieht er auf einmal so zwei Frauengestalten auf sich zukommen. Die eine schön, in strahlender Reinheit, ernst. Und die andere üppig, lüstern, verführerisch. Und dann kommen die beiden auf ihn zu. Und er sagt diese zweite, Herkules, geh mit mir. Ich werde dir ein Leben verschaffen in Reichtum und Üppigkeit. Und du wirst Glück haben. Glück. Alles, was du willst. Und da sagt die erste, nein, geh mit mir. Und was hast du zu geben, sagt Herkules. Und da sagt sie, ich werde dir Not geben. Und Kampf. Und du wirst zerbrochen werden. Aber dein Leben wird für Menschen und dein Volk und die Welt nützlich sein. Nun musst du wählen. Die Heiden wussten noch nichts von der Tiefe der Offenbarung Gottes. Aber sie begriffen, es kann Sekunden geben, wo auf einmal so, nicht gar nicht äußerlich, innerlich unser Leben entscheidet. Und vor noch einer viel größeren Entscheidung ist hier der Judas. Vor solcher Entscheidung steht ihr, meine Freunde, und wir alle je und dann. Da kann uns kein Mensch helfen. Da kann uns kein Pastor raten. Da steht alles auf das Messer schneide. Judas, hier lockt der geoffenbarte Gott. Hier lockt dein Heiland, Judas, und dort stehen deine Pläne, deine Wünsche, Fleisch und Blut, Welt, mächtige Leute. Judas, du musst jetzt wählen, während der Bissen kommt. Du hast keine halbe Stunde Zeit, keine Viertelstunde, keine 10 Minuten. Du bist jetzt entlarvt, jetzt muss es kommen, ob du ihm zu Füßen fällst und sagst, Herr, ich will Gnade, oder ob dein Dunkelweg geht. So geht's in unserem Leben je und dann. Judas wählte, er wählte seinen unerlösten Weg und Sie kennen die Geschichte, wie es endlich im Selbstmord. Die Bibel sagt hier nur in unserem Text zwei Folgen von seiner falschen Wahl. Der erste heißt, da fuhr der Satan in ihn. Ich muss ihn noch einen Moment aufhalten hier. Wer an der biblischen Dienstags teilnimmt, der hat im Epheserbrief gehört, dass der Teufel herrscht in der Luft. Offenbar ist es so, wo ein Mensch sich entschlossen hat, dem Ruf Jesu nicht zu folgen und sein Leben ihm zu geben, da bleibt der Satan nicht in der Luft, da nehmen die Dämonen Wohnung in uns. Das geschieht nur bei Menschen, die von Jesus gehört haben und Nein gesagt haben. Da fuhr der Satan in ihn. Und wenn einer sagt, oh Satan, gibt es denn überhaupt sowas? Und dann sah ich, laufen sie weiter blind durch die Welt, wie Vergnügen. Darüber diskutieren wir nicht. Wer das noch nicht gemerkt hat, ihm überhaupt nicht zu helfen. Zeit und Ewigkeit nicht. Und das zweite Wort, was hier steht, von den Folgen des falschen Entschlusses, und er ging hinaus und es war Nacht. Wer das Licht Gottes, Jesus sagt wie das Licht der Welt, wer das nicht will, der bleibt eben in der Nacht. Der bleibt in der ewigen Nacht. Und nun sage ich zum Schluss, uns ruft die Liebe Jesu. Und sie führt uns auch in solche unerhörten Entscheidungen. Und ich kann dir nur noch sagen und daran erinnern, wir haben nur ein Leben. Judas hatte nicht die Chance, ein zweites Mal zu leben. Wir auch nicht. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, ich möchte dich bitten, offenbare dich kräftig unter uns. Zeige dein Kreuz. Rufe du mächtig. O Herr, gib, dass wir nicht davon hören und nicht begreifen, dass du jetzt mit uns zu tun hast. Rede du weiter, ich kann es nicht. Amen. Wir wollen stehen bleiben aus dem Liede 55, den dritten Vers singen. Segen wollen wir stehen, wie wir es jetzt tun, bis zum Karfreitag, den Vers 54 singen, die wir uns all hier beisammen finden, schlagen unsere Hände ein. Und nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Gebe uns Heiligkeit.